herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Mein Traum wird wahr, meine Lieben. Ich flippe aus vor Freude und bin sowas von stolz. Die Bindungsakademie, mein Institut für bedingungslos geliebte Kinder und innere Kinder ist da, ist gerade neu gegründet worden. Das Logo ist fertig, die Webpage steht und du kannst ab sofort Teil der Bindungsakademie werden, indem du dich unverbindlich auf die Warteliste einträgst und du kannst dann auf der Bindungsakademie eine Ausbildung mit mir als deine Dozentin machen. Die Ausbildung wird innerhalb eines Jahres abgeschlossen. Du kannst dir allerdings auch insgesamt 3 Jahre Zeit lassen. Es gibt unterschiedliche Prüfungszeiträume, damit du ganz in deinem Tempo vorgehen kannst beim Lernen. Ich werde dich in ganz, ganz regelmäßigen Live-Terminen regelmäßig begleiten. Alle weiteren Infos bekommst du über die Warteliste. Deswegen nutze jetzt gerne die Chance. Komm auf die Warteliste, auf die unverbindliche Warteliste. Sichere dir darüber einen der begrenzten Plätze. Ab Juli geht's los und dann kannst du ganz in deinem Tempo vorangehen. Ich freue mich riesig auf dich und vielleicht kannst du dir jetzt schon vorstellen, dass wir uns auf dem Campus, auf der Bindungsakademie treffen, irgendwo mit einem Buch im Gras sitzen, gemeinsam lernen und ich kann es kaum erwarten, dich begleiten zu dürfen und meine Herzensthemen mit dir zu teilen und darüber meine Vision, dass Kinder bedingungslose Liebe erfahren, in die Welt zu tragen. Danke, dass es dich gibt und danke für dein Interesse.
Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute so, so glücklich, weil ich mit einem ganz wertvollen Menschen heute sprechen darf, den ich auch regelmäßig, wöchentlich in der Arbeit sehe, weil er mich nämlich wundervoll unterstützt. Marc Aurel ist heute zu Gast und er ist Autor und Theologe und hat noch ganz viele andere Stärken und Talente, deswegen kann er mich auch so wundervoll unterstützen. Seine Arbeit konzentriert sich auf die Wechselwirkungen von persönlicher Identität und kollektiver Wahrnehmung. Für mich ist Marc Aurel ein absoluter Philosoph. Wir unterhalten uns immer wieder total tiefgründig, wenn wir uns gerade nicht mit Technik beschäftigen. Und ich freue mich so, so sehr, dass ich heute mit Marc über ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Podcast-Folge sprechen darf, nämlich das Thema bedingungslose Liebe für dein Kind. Und zwar nicht nur für dein Kind, sondern auch für dein inneres Kind. Lieber Marc, es ist so schön, dass wir endlich den Raum finden, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Herzlich willkommen.
Danke dir, Martina. Es macht mich ein bisschen rot, wie du mich vorgestellt hast. Damit die Zuhörer kurz schneller verstehen, wer ich bin. Also ich arbeite im Online-Marketing und da kann ich Martina seit über einem Jahr unterstützen und an ihrer Arbeit teilhaben. Und wir haben uns halt oft über viele Details unterhalten, weil ich mich persönlich halt auch sehr viel für Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterkenntnis interessiere und daran eben auch als Theologe schon seit Jahrzehnten arbeite. Eben 2 Bücher geschrieben habe und genau, wir uns über den Inhalt immer mal wieder ausgetauscht haben. Und eine der zentralen Themen in meinem Buch ist eben bedingungslose Liebe beziehungsweise bedingungslose Freiheit, die für mich zusammengehören.
Genau, weil genau an diesem Punkt bin ich natürlich ganz interessiert gewesen, als ich gehört habe, Marc hat auch ein Buch geschrieben. Er hat so viele weitere Talente und dann sind wir eben auf diese Frage gestoßen, Freiheit und Liebe gehört ja so eng zusammen. Lieber Marc, an dieser Stelle würde ich gerne sofort einsteigen, nachdem ich einen kleinen Überblick gegeben habe über die Podcast-Folge. Wir wollen heute einerseits darüber sprechen, was es denn eigentlich bedeutet, sich selbst auch mit seinem inneren Kind zu erkennen. Alle, die mich länger kennen, wissen ja, ich mache viel innere Kindarbeit und da steige ich mit Marc heute ganz tief ein. Und dann kommt eben dieser wichtige Punkt, wie du mehr Freiheit und Liebe im Leben finden kannst, weil ich glaube, ganz viele Menschen fühlen sich unfrei und uns liegt so viel daran, dass ja auch du in Freiheit leben kannst. Auch wir möchten ja so gerne in Freiheit leben, Marc, du und ich. Und dann ein weiterer Punkt in der Podcast-Folge ist, wie verändert das eben auch die Beziehung eben zu deinem Kind, zu dir selbst und zu all deinen Liebsten? Auf diese drei Punkte möchten wir halt eingehen. Und ich möchte gern starten mit der Frage, Marc, wie gehört denn Freiheit und Liebe aus deiner Sicht zusammen?
Sie gehören für mich insofern zusammen, dass wenn man über Freiheit und Liebe nachdenkt, beides. Du hast ja eingangs oder öfters, wenn wir miteinander sprechen, sprichst du von bedingungsloser Liebe. Mhm. Und Liebe und Freiheit haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar, wenn man länger über sie nachdenkt, findet man heraus, dass beide können nur bedingungslos gedacht werden. Mhm. Das heißt, sobald ich Bedingungen an meine Liebe setze, ist sie eigentlich keine wirkliche Liebe mehr. Weil ich würde Liebe so definieren, dass sie die Akzeptanz meines Gegenübers ist. Das heißt, etwas so annehmen, wie es ist und es so sein zu lassen, wie es ist. Und zwar nicht nur im Äußeren, sondern auch im Inneren. Das heißt, quasi mich darüber nicht zu emotionalisieren, dass etwas ist, wie es ist, sondern etwas quasi in mich aufnehmen zu können. Das ist ein demütiger Prozess.
Okay. Und wenn du es nur auf die Eltern-Kind-Beziehung überträgst, da bedeutet es ja ganz stark, dass ich mein Kind genauso annehme, wie es ist, ohne es abzuwerten, zu verurteilen, wenn es ein bestimmtes Verhalten zeigt. Das meinst du damit, oder? Diese Güte auch, diese Demut, wenn ich auch einem Menschen gegenüber trete. Das ist ja gar nicht mal nur die Beziehung zum Kind, sondern auch zu allen anderen Menschen.
Genau, es ist eine Perspektive auf die Welt, also wie ich allem begegne. Ganz natürlich auch mit meinem Kind. Ich finde halt Kinder insofern spannend, dass sie uns genau zeigen, wo wir eben fähig sind, auch uns selber zu lieben. Weil wenn ich etwas an mir selber nicht annehmen kann, dann wird es mir schwerfallen, das auch bei meinem Kind entweder anzunehmen oder ich habe das Bedürfnis, mein Kind davor zu schützen, diese Erfahrung zu machen. Und in beiden Fällen versuche ich quasi die Realität zu manipulieren, weil ich nicht die Dinge so akzeptieren kann, wie sie sind, weil sie mir Angst machen.
Da spielt auch Angst eine große Rolle. Jetzt habe ich dich unterbrochen, weil du warst gerade beim zweiten Punkt der Freiheit.
Freiheit ist eben auch quasi keinen Bedingungen unterworfen zu sein, ne, wenn wir Freiheit ganz radikal denken. Und wir leben zwar in einer Welt, die aus Begrenzungen besteht, ne? Also keiner von uns kann durch Wände gehen oder fliegen oder was auch immer wir uns halt wünschen. Mhm. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir verstehen wollen, was Liebe und Freiheit sind, sie radikal denken müssen. Mhm. Einfach, weil wir eben gesehen haben, die Sachen in uns selber beginnen. Ne? Und wenn ich fähig bin, Liebe zu empfinden oder Freiheit zu empfinden, dann werde ich sie auch eher im Außen umsetzen oder erkennen können. Mhm. Ne? Wenn ich mir selbst Freiheit geben kann, dann kann ich die auch meinem Kind geben. Wenn ich Angst vor Freiheit habe, dann werde ich auch mein Kind einschränken.
Ja, das ist so schön. Und ich finde diesen Gedanken so wunderbar zu sagen, Liebe und Freiheit gehört zusammen, weil ich spreche ja gerade auch in der Erziehung immer viel von der Freiwilligkeit. Oft wird ja versucht, Kindern sowas überzustülpen oder zum Beispiel wird verlangt, sie müssen jetzt aufräumen oder sie müssen jetzt Bitte und Danke sagen, also mit so einem gewissen Druck. Also die Freiheit fehlt. Ich finde auch Freiheit ist da sehr eng in Verbindung mit Freiwilligkeit, dass ein Kind zum Beispiel freiwillig aus sich heraus Dinge tut, um zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen und auch dieses Vertrauen, das da noch mit reinspielt, eben auch in die Güte und in das gute Herz eines Menschen oder eines Kindes, weil das kommt nicht so auf die Welt aus meiner Sicht, dass dieses Vertrauen dann manchmal nicht da ist und dadurch die Freiheit des Kindes wahnsinnig eingeschränkt wird und versucht wird, eben über Druck und über Angst machen und über Machtausübung beim Kind etwas zu erreichen.
Ja, es sind auch Es sind zwei Sachen, die hier vonstatten gehen. Also das eine ist meine innere Perspektive. Ja. Also wie ich mich selbst fühle, wo ich mich frei fühle, wo ich mich selbst liebe oder wo ich die Angst davor habe, Liebe zu verlieren oder Freiheit zu verlieren. Mhm. Das andere ist Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Was du deinen Zuhörern ja gerne gibst, sind Anleitungen, wie sie Situationen lösen können.
Ja. Ne?
Diese Anleitung versteht man einfach schneller oder kann sie schneller umsetzen, wenn man eine freiere oder liebevollere Perspektive einnimmt.
Die innere liebevolle Haltung. Das ist
genau, also ich sehe es so ein bisschen als seelisches Fitnessstudio. Ne? Also wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann wirst du stärker und hast mehr Ausdauer, aber du bist deswegen trotzdem nicht ein besserer Tennisspieler in deiner Technik.
Ja.
Ne, aber du hast eben mehr Ausdauer und Kraft, um auf dem Tennisplatz eben Tennis zu spielen. Mhm. Und das eine sind die Handlungsmöglichkeiten, die ich lerne, die ich halt können muss. Und das andere ist einfach die Ausdauer und Hingabe, die mir zur Verfügung steht, um sie zu erlernen.
Ne? Dann meinst du die innere Haltung? Ist das im Fitnessstudio das Muskeln trainieren, richtig?
Ja, genau.
Und die Fertigkeit, Tennis zu spielen oder vielleicht auch Fußball zu spielen, was auch immer, das sind die Handlungsmöglichkeiten. Das finde ich einen wunderbaren Vergleich, weil ich ja auch der Meinung bin, dass diese Handlungsstrategien, die ich den Eltern gebe, und die innere Haltung sich immer so gegenseitig beeinflusst. Also wenn ich zum Beispiel die Erfahrung mache, ich habe eine Strategie, ich weiß, wenn mein Kind einen Wutausbruch hat, dann setze ich mich mit ihm auf den Boden und warte, bis das Kind da durch ist oder helfe ihm, die Wut auszudrücken, indem das Kind ins Kissen schreien darf, ja, damit die Wut ein Ventil bekommt. Und ich merke, meinem Kind tut es gut, es beruhigt sich wieder und ich bin währenddessen mit meinem Kind in Verbindung, dann beeinflusst es automatisch auch meine innere Selbstwirksamkeit, meine innere Haltung. Ich kann liebevoller bleiben. Das eine geht ohne das andere irgendwo nicht. Ja? Das finde ich ganz spannend. Das erlebe ich immer wieder. Und deswegen habe ich ja auch die Bindungsinsel gegründet, weil ich gemerkt habe, Eltern brauchen unbedingt diese Regelmäßigkeit auch, um immer wieder zurückzukommen in diese liebevolle innere Haltung.
Ja, es ist ein Lernprozess und ich lerne es, indem ich mich mit der Welt auseinandersetze. Mhm. Ne, also es hilft jetzt nichts, mich hinzusetzen und zu sagen, ich bin ab sofort ein liebevollerer Mensch. Also es hilft nicht, etwas hilft es auf jeden Fall.
Ja,
aber,
die Entscheidung ist schon mal gut, genau.
Die Grundidee ist schon mal gut, genau. Aber es wird halt durch die Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, automatisch passieren, dass ich an meine Grenzen komme. Ne? Dass ich wütend werde, dass ich verzweifelt bin, ob das jetzt durch das Kind kommt oder durch ein anderes Ereignis. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass ich mich in dem Moment, wo ich diese Verzweiflung spüre, mich daran erinnere, dass ich eigentlich in meinem Inneren frei bin oder in meinem Inneren diese Liebe empfinde, um mich so ein Reset einfach zu machen, um mich von dieser starken Emotion ein bisschen lösen zu können, um ein bisschen durchschnaufen zu können. Und umso öfter ich das mache, umso mehr trainiere ich auch mein Nervensystem, ruhiger zu bleiben. Umso mehr öfter mache ich die Erfahrung, dass es auch funktioniert, kurz bei mir selber anzukommen und dann wieder in Liebe und in Freiheit auf die Situation zu reagieren.
Das finde ich einen ganz schönen Ansatz. Das heißt, wenn ich jetzt selber eine starke Emotion empfinde, Wut, die vielleicht auch aus meiner Kindheit getriggert wird oder eine starke Einsamkeit, Verzweiflung, weil ich oft als Kind vielleicht einsam und allein war und ich merke, das übermannt mich, diese Erinnerung daran, vielleicht auch dieser Glaubenssatz, ich bin frei und ich bin voller Liebe, ist das, was du meinst, sich wieder diesen Kern dessen, was wir in uns haben, bewusst zu machen?
Ja, genau, absolut. Ich habe natürlich eine spirituelle Perspektive darauf.
Ja.
Und für mich sind quasi diese Eigenschaften von Freiheit und Liebe Eigenschaften der Seele. Das ist etwas, was wir im Kern eigentlich bereits sind, in absoluter, vollkommener Form und in bedingungsloser Form. Mhm. Nur dass unsere Seele halt in einer Welt lebt, in der es eben Grenzen gibt. Und diese Grenzen können halt Angst in uns auslösen, weil wir eben als Kinder oder auch als Erwachsene die Erfahrung machen, dass wir uns nicht immer so ausdrücken können oder nicht alle unsere Bedürfnisse so erfüllt werden, wie wir es halt gerne hätten.
Wie die Seele es eigentlich brauchen würde.
Wie die Seele es eigentlich aus ihrem natürlichen göttlichen Zustand heraus kennt, ne? Dass alles präsent ist, was es braucht, dass sie vollkommen verbunden ist und dass sie vollkommen frei ist, sich auszudrücken. Und wir machen in dieser Welt die Erfahrung, dass uns darin Grenzen gesetzt sind und dass wir negative Erfahrungen machen, die uns vergessen lassen, wer wir eigentlich wirklich sind oder welches Potenzial eigentlich wirklich in uns ist.
Und das führt dann dazu, dass so dieser Kern der Persönlichkeit nicht entfaltet werden kann. Das ist mir so eine Herzensangelegenheit ist, Kinder so zu begleiten, dass sie das leben, was sie eigentlich aus sich heraus sind, ohne Kinder sozusagen einzuschränken oder eine Richtung zu drängen. Und ich glaube, Marc, du hast da ja selber auch ganz persönliche Erfahrungen mitgemacht, warum du auch angefangen hast, dir diese Frage zu stellen, auch dein Buch zu schreiben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wie viele Leute hatte ich jetzt nicht unbedingt Freude an meiner Schulzeit. Ich hatte, prinzipiell, ich glaube, am zweiten Schultag oder so kam ich nach Hause und ich weiß es selber nicht mehr in Erinnerung, aber meine Mutter hat mir erzählt, ich kam nach Hause und habe gesagt, da gehe ich nicht mehr hin, da lerne ich nichts mehr. Ne? Das kann ich alles schon, was soll ich da? Und natürlich war mir als Kind nicht bewusst, was da noch alles kommt und dass es einige Dinge gibt, die ich vielleicht noch nicht kann. Also ich konnte, glaube ich, mit Sicherheit noch nicht mal und geteilt rechnen oder komplexere Bücher lesen. Aber ich habe gespürt, dass man mir etwas aufdrängen möchte. Ne? Dass man mir die Freiheit wegnimmt, aus eigenem Antrieb heraus etwas zu lernen.
Diese intrinsische Motivation.
Die intrinsische Motivation, ja, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder Mensch mit einer intrinsischen Motivation auf die Welt kommt. Und dass eigentlich Erziehung darin bestehen sollte, den Menschen zu helfen, das freizulegen. Ne? Dass quasi die Skulptur, die er einmal werden wird, die muss eigentlich von dem Bildhauer nur noch freigelegt werden. Ne? Und der Bildhauer, die erzieherische Person ist nicht dafür zuständig, sich zu überlegen, wie das Bild aussehen soll.
Das ist ein wunderschönes Bild, dass da eigentlich genau das da ist und Eltern dabei helfen, diese Skulptur auszugraben. Das ist ein wunderschönes Bild. Ich hoffe, da können gerade ganz viele Eltern was mit anfangen, bin ich mir ganz sicher. Ja, jetzt stellt sich so die Frage, Marc, oder viele Eltern, die zuhören, stellen sich wahrscheinlich die Frage, wie mache ich das denn am besten? Und du hast gerade einen Punkt schon genannt. Wir leben natürlich in einem System, das uns Grenzen auferlegt, das uns immer wieder die Erfahrung machen lässt, dass wir vielleicht auch Ängste entwickeln, vielleicht auch das Vertrauen in uns selbst verlieren, vielleicht von diesem Weg abkommen, hinzufühlen, was tut uns eigentlich gut, wo will ich eigentlich hin? Und du hast gesagt, als Kind hast du schon gemerkt am zweiten Schultag, was waren das dann noch so Erfahrungen, Marc, die du gemacht hast und woraus du dann deine Erkenntnisse gezogen hast, was eigentlich vielleicht auch besser gewesen wäre für dich?
Ich glaube, ich habe als Kind und später noch mehr als Jugendlicher, ich habe gespürt, dass die Erwachsenen nicht ehrlich zu sich selbst sind. Und dass in der Gesellschaft eben sehr viel Dinge behauptet werden, die am Ende sich irgendwie nicht wirklich erfüllen. Ne? Oder dass man beispielsweise in der Schule werden prominente Persönlichkeiten aus der Geschichte genannt, die die Gesellschaft verändert haben. Und die werden gefeiert und hofiert, während man quasi jeden, der auch nur kritisch denkt in der Schule, den Mund verbietet. Es sind solche Widersprüche. Ne? Oder wenn man, also ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, dass ich zum Direktor geladen wurde mit meinem Klassenlehrer zusammen. Und ich wusste nicht wirklich, worum es da geht. Sie haben eine Weile auf mich eingeredet, dass ich doch so viel Potenzial hätte und ich könnte mich doch verbessern und so weiter. Und erst so nach 10, 15 Minuten habe ich gemerkt, denen geht es darum, den Klassenschnitt höher zu kriegen. Denen geht es gar nicht um mich. Denen geht es nicht darum, wer ich mal sein möchte oder was mich motiviert. Ne? Denen geht es einfach nur darum, einen besseren Abischnitt zu kriegen. Und das ist, auch wenn ich es damals nicht benennen konnte, ich hätte dir nicht sagen können, als ich damals rausging mit 17 oder so, was jetzt das Problem in dieser Diskussion war. Ne? Aber in mir war schon, ich war schon komplett zu, was Erwachsene betrifft. Und da war auch so eine heimliche Verachtung. Für
Respekt verloren wahrscheinlich, oder?
Vollkommen, ja. Durch all die Erfahrungen, die ich so in der Schule mit Erwachsenen gemacht habe. Ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Mitschülern gemacht, vor allen Dingen so in der Unterstufe. Ja, mit Mobbing und so. Aber ich habe das eigentlich nie auf die anderen Kinder dann später bezogen. Okay. Ich habe die Verantwortung schon als Kind immer bei den Erwachsenen gesehen, weil ich mir gedacht habe, die Kinder, die geben eigentlich nur weiter, was sie von den Erwachsenen bekommen. Na, dieser Druck.
Hast du das als Kind schon gespürt? Da hattest du wahrscheinlich einfach diese wahnsinnige emotionale Intelligenz schon sehr früh, um das zu spüren und wahrzunehmen. Ich glaube, du bist ja auch ein sehr wahrnehmungsstarker Mensch, oder?
Ja, ich muss oft aufpassen, dass ich auch nicht Gefühle von anderen Leuten schnell übernehme und mich darin muss aufpassen, woher meine Gedanken kommen. Sind es wirklich meine Gedanken oder die Gedanken anderer Menschen? Mhm. Das passiert mir sehr schnell.
Ich glaube, das geht auch vielen so, die mir jetzt auch folgen bei Instagram oder die meinen Podcast hören. Ich glaube, viele Menschen sind da sehr empathisch. Ich selber kenne das ja auch, dass es so wichtig ist, dann zu lernen, sich auch abzugrenzen. Was ich jetzt spannend fand, ist, dass du das Thema Erwachsene angesprochen hast. Die waren ja natürlich auch mal Kinder und die haben natürlich auch wieder innere Kinder in sich drin. Und ganz spannend wäre ja mal hinzuschauen, wie geht es denn eigentlich den inneren Kindern, sage ich mal, von einem Großteil der Erwachsenen, die so durch die Welt laufen. Weil wir haben ja gerade am Anfang der Folge auch besprochen, über dieses innere Kind zu sprechen. Ich glaube, ganz viele von diesen Erwachsenen sind völlig unfrei und haben wahrscheinlich selbst nie bedingungslose Liebe erfahren. Das gehört ja, wie du schon gesagt hast, so eng zusammen. Würdest du das auch so bestätigen?
Auf jeden Fall. Also ich habe relativ am Anfang von meinem Buch habe ich diese Geschichte von des Kaisers neue Kleider aufgenommen und nochmal neu erzählt. Also dieses Märchen von Hans Christian Andersen. Einfach deswegen, weil das zeigt, dass Kinder die Fähigkeit haben, Dinge, also Kindermund tut Wahrheit kund. Ne? Meines Erachtens haben sie haben zwar weniger Orientierung in der Welt, weil sie noch nicht so verstehen, was in der Welt wichtig ist und wie man bekommt, was man möchte. Aber genau deswegen nehmen sie auch gleichzeitig mehr wahr. Sie nehmen wesentlich mehr wahr, als wir uns eingestehen wollen. Einfach deswegen, weil sie sich weniger eine Meinung über die Welt gebildet haben.
Ne? Sie sind in Schubladen denken.
Weniger in Schubladen denken, genau. Und vor allen Dingen halt auch weniger innere Grenzen aufgebaut haben, die sie von der Welt trennen. Ne, sie saugen einfach, umso jünger sie sind, umso mehr saugen sie alles auf wie ein Schwamm und sind halt darin auch sehr, sehr verletzlich, während sie gleichzeitig halt aber auch Dinge ziemlich schnell in ihr Unterbewusstsein schieben, wenn sie sie nicht verarbeiten können. Ne? Sie versuchen, sich ein Bild von der Welt zu machen, ohne darüber zu urteilen. Das Urteilen kommt erst so als Erwachsene.
Sie sind doch so wertfrei, Kinder, das finde ich so spannend und das ist ja auch so etwas, was ich immer wieder versuche, Eltern auch beizubringen, dass es gar nicht so zuträglich ist, Kinder die ganze Zeit eben zu bewerten oder sie vielleicht auch zu verurteilen für ihr Verhalten, sondern sie in erster Linie mal sein zu lassen und schon natürlich einen Weg vorzugeben, eine Orientierung und auch die eigenen Grenzen zu zeigen. Wenn ich jetzt merke, bestimmtes Verhalten überschreitet meine Grenzen, da auch sanft wirklich zu sagen, bis hier und nicht weiter, das brauchen Kinder ja auch, um sich sicher zu fühlen. Das heißt, so ganz ohne diese Grenzen anderer Menschen geht es natürlich auch nicht, weil es wichtig ist, dass Kinder fürs Zusammenleben gewisse Sachen lernen. Und am meisten lernen sie das ja im Miteinander, weil sie dann merken, okay, Mama, Papa, die sind so auf meiner Seite, ich bin mit denen eng verbunden und wir sind ein Team. Und ich merke, wenn Mama und Papa auch manchmal Ansagen machen oder mir Orientierung geben, dann merke ich, dass es läuft, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich sicher fühle. Und das ist so ein Unterschied, ob ich von oben herab eine Grenze setze und sage, jetzt reicht's und jetzt hör auf. Oder ob ein Kind merkt, da ist Mama und Papa, die setzen mir jetzt eine Grenze, damit es uns hier allen gut geht.
Kinder spüren diesen Unterschied, aus welchem Grund du etwas tust, auf jeden Fall.
Ja.
Und Kinder, denen du keine Grenzen setzt, die bekommen Angst. Weil sie spüren, der Erwachsene übernimmt keine Verantwortung. Ne, und dann werden sie anfangen, dich zu terrorisieren, weil sie diese Grenze kontinuierlich austesten müssen. Wann bekomme ich denn endlich eine Grenze? Ne? Wann sagt mir der Erwachsene, wo ich sicher bin?
Genau, das ist immer diese Frage, bin ich sicher, bin ich sicher, bin ich wirklich sicher? Das sage ich immer, ein Kind schreit dann danach. Wenn wir nochmal auf die inneren Kinder gucken, der Erwachsenen, die du ja auch gerade genannt hast, die aus deiner Sicht nicht so ehrlich zu sich selbst waren. Was hast du da für ein Bild von diesen inneren Kindern?
Ich würde sagen, dass sie sich zu einer Kopie gemacht haben von der Welt, in der sie leben. Mhm. Sie haben angefangen, Grenzen und Formen der Liebe zu übernehmen, so wie sie sie wahrgenommen haben. Also Liebe in dem Sinne, wenn ich eine begrenzte Form von Liebe erfahre, weil mir Erwachsene eben nicht mehr geben können, dann fange ich auch an, nicht mehr zu erwarten. Ne, dann versuche ich mein eigenes Verhalten daran anzupassen, an diese Form von Liebe, die mir hier gegenübersteht. Und also bei den meisten Menschen sehe ich auch immer nur zwei verschiedene Reaktionen. Das eine ist, sich entweder unterordnen oder sich auflehnen.
Rebellion, genau.
Ja. Genau, also wenn zum Beispiel der Erwachsene Leistung fordert, weil er selber gelernt hat, du bist nur etwas wert, wenn du Leistung bringst. Ne, wenn du etwas richtig machst, dann lobe ich dich oder dann gebe ich dir das Gefühl, geliebt zu sein. Dann habe ich ja als Kind oder als Jugendlicher nur zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, okay, ich bringe jetzt so viel Leistung, wie ich nur kann, damit ich geliebt werde. Oder ich sage, du kannst mich mal. Ich setze mich jetzt auf die Couch und mache gar nichts. Ne?
Weil ich kann es ja eh nicht recht machen.
Ich kann es ja eh nicht recht machen, genau. Und wir fallen halt im Laufe unseres Erwachsenwerdens in allem, was wir tun, eigentlich normalerweise in eine von diesen beiden Verhaltensweisen. Jedenfalls überall dort, wo uns das Leben halt sehr gefordert hat in unserem persönlichen, in unserer Entwicklung. Mhm. Ne, wenn wir ausgebremst wurden, wenn wir uns nicht entfalten konnten, in Liebe oder in Freiheit, dann entscheiden wir uns meistens halt für eine von diesen beiden Wegen, ne? Unterwerfung oder Rebellion. Mhm. Und bei den meisten Erwachsenen sieht man eigentlich, dass sie sich irgendwann halt unterwerfen. Ne? Also jeder hat halt nur so ein gewisses Maß an Energie, die er in die Rebellion stecken kann. Und irgendwann merkt man, okay, gegen das System zu rebellieren, bringt mich nirgendwo hin. Ne? So mache ich keine Karriere, so kann ich keine Beziehung führen. Und irgendwann knicken halt viele Erwachsene ein. Und das ist so... Immer so ein Spruch, most men live lives of quiet desperation. Also die meisten Menschen leben in einem Gefühl von Verzweiflung, mhm. ne? Weil sie diesen Teil nicht ausdrücken konnten, also diesen Teil von Liebe oder Freiheit, der mit ihnen geboren wurde. Und eine Menge Menschen vergessen aber auch, dass es diesen Teil gibt. Verdrängen ihn so weit, dass sie ihn gar nicht mehr kennen. Ne? Und dass sie sagen würden, ach nee, mir geht's gut. Ne? Bei mir ist alles in Ordnung. Ne? Weil sie sich vergleichen mit dem Außen, mit der Gesellschaft, mit den Erwartungen, die andere an sie haben. Und wenn sie dann sehen, ah, im Vergleich zur Gesellschaft mache ich alles richtig, dann muss mein Leben ja gut sein. Wenn sie die eigene innere Verzweiflung gar nicht hören wollen. Und wenn du dann halt...
Geht stark ins Kompensieren oft, ja. Also das ist ja was ich so oft auch erlebe, ja. Kompensiert wird durch die unterschiedlichsten Sachen, ja, ob das jetzt Konsum ist, ob das Alkohol trinken ist, Rauchen ist, also all die ganz moralen Süchte sprechen ja auch immer dafür, dass man versucht, sich diese Liebe zu geben, ja, gerade Rauchen und Trinken oder auch Konsum gibt einem ja immer kurzfristig das Gefühl von einmal, sage ich mal, Zuwendung und auch zum Beispiel ganz extremer Medienkonsum oder auch über Essen kann man ja extrem gut leider auch kompensieren für eine kurze Zeit, das heißt, das ist schon etwas, was ich stark auch wahrnehme, dass die Menschen abgespalten von sich und den eigenen Gefühlen sind. Und das ist so wunderbar. Jetzt, wenn ich jetzt auf der Bindungsinsel mit Eltern arbeite, haben wir gerade zum Monatsthema auch gehabt letztes Jahr, wo es um Körperempfindungen geht. Also erstmal wieder anzufangen, bevor ich ein Gefühl überhaupt benenne, zu spüren, wo fühle ich denn meine Freude, wo fühle ich überhaupt meine Wut, überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass da unterschiedliche Sachen im Körper passieren, ja, die mir vielleicht auch was sagen wollen oder auch, wenn ich regelmäßig Kopfschmerzen habe, dass das vielleicht auch einfach ja, eine psychosomatische Reaktion ist. Und genau das finde ich auch so wertvoll, da wieder hinzuschauen, weil nur wenn ich es jetzt nicht mehr kann, heißt das nicht, dass ich es nicht wieder erlernen kann. Es ist halt nur ein längerer Weg. Und das fand ich gerade so wertvoll, dass du sagst, dir fällt es auf, dass die Menschen dann eher so eine Kopie von etwas leben, was vielleicht auch von ihnen erwartet wird. Wie würdest du denn sagen, Marc, ist der Weg da raus?
Du hast eine Methode angesprochen, die mir persönlich sehr gut gefällt. Das ist eben die Arbeit auch mit dem Körper. Mhm. Also Somatic Bodywork nennt man es auch, also somatische Körperarbeit, wo es darum geht, über den Körper an Erinnerungen zu gelangen. Ja. Das ist so die älteste Form, die wir kennen, das ist ja beispielsweise Yoga. Mhm. da geht es darum, quasi durch diese Anstrengung und durch das Aushalten von Asanas, also von diesen Haltungen, die der Körper einnimmt, Erinnerungen hochzuholen. Ne? Oder quasi diese Blockaden, diese körperlichen Blockaden, die mit emotionalen Blockaden verbunden sind, dadurch eben zu lösen und diese Erinnerungen zurückzuholen, sodass wir sehen, was eigentlich wirklich in uns passiert. Und es gibt natürlich modernere Formen, die therapeutischer ausgerichtet sind. Und es ist wirklich erstaunlich, was man dabei. Ich habe ein kleines Beispiel. Ich habe mal eine Weile eine Ausbildung in so einem Bereich gemacht. Mhm. Und ich hatte mit meiner Klientin, sie ist eine Tänzerin. Und also jemand, der sich sehr, sehr viel und gerne bewegt. Ja. Und sie hatte allerdings das Problem, dass sie manchmal, wenn sie spazieren geht, Angst hat, hinzufallen. Und sie konnte sich das halt nicht erklären. Ja, und ich habe dann an ihren Füßen ein bisschen gearbeitet und habe nach der Beweglichkeit geschaut. Ja. Ja, und habe gesehen, okay, der eine Fuß, das Fußgelenk ist wesentlich beweglicher als das andere. Und habe sie darauf aufmerksam gemacht. Ne, und sie hat es bestritten, hat gemeint, nee, ich merke da keinen Unterschied. Obwohl es für mich sehr, sehr deutlich war. Ne? Der eine Fuß lässt sich voll kreisen und der andere irgendwie nur zu 60%. Und ich habe sie dann dazu gebracht, ihre Aufmerksamkeit auf dieses Fußgelenk zu gehen. Und ab einem gewissen Punkt, wo sie mit der Aufmerksamkeit dort war, hat sie dann auf einmal so ein unangenehmes Gefühl im Bauch gespürt. So ein Gefühl, ihr wurde ein bisschen schlecht. Ja, und ich habe sie dann gebeten, bei diesem Gefühl zu bleiben. Und aus diesem Gefühl von mir ist schlecht, wurde so eine Angst. Ne? Und dann hat sie sich mit einmal daran erinnert, dass sie als Kind mal gestürzt ist. Und dieser Sturz ihr lange Zeit Angst gemacht hat, dann vor die Tür zu gehen, spazieren zu gehen. Ne? Und sie hatte sich dann irgendwann hat sie es vergessen und sie ging halt normal ihrem Leben nach. Aber diese Angst war halt immer noch da. Ne? Bis zu diesem Tag, wo wir sie darauf aufmerksam machen konnten. Und ab dem Moment hat sie halt, wenn sie vor die Tür ging, Ich weiß es nicht, wie es für sie weiterging, aber ich schätze mal, dass sie halt von dem Moment an auch ihre Angst erstmal gespürt hat, als sie vor die Tür ging. Und aber erst wenn ich diese Angst spüre, kann ich mich mit ihr auseinandersetzen und kann ich sie hinter mir lassen.
Genau, ich kann sie erstmal dann erkennen, zulassen, den Zusammenhang verstehen und auch erkennen, dass es ja eine alte Angst ist, die mit dem Hier und Jetzt so gar nichts mehr zu tun hat. Das ist auch was ich auf der Bindungsinsel viel mit Eltern mache, ist immer wieder in Relation zu setzen, dass wir ja ganz oft in diesem inneren Kind gefangen sind, weil eigentlich hatte ihr inneres Kind, das ist ja eine Kindheitserfahrung bei ihr gewesen, Angst davor, wieder hinzufallen. Und dadurch, dass sie dich hatte als Unterstützung und sie die Erfahrung gemacht hat, ihre Angst kennengelernt hat, konnte sie dann wieder Vertrauen im Hier und Jetzt schaffen. Und ich glaube, darum geht es. Also ich sage auch immer, das ist diese Stärkung des Erwachsenen-Ichs, sich bewusst zu machen, ich bin nicht länger unfrei wie als Kind, als ich vielleicht abhängig von der Liebe meiner Eltern war oder abhängig davon war, dass sich jemand um mich kümmert, sondern jetzt bin ich erwachsen, frei und bedingungslos geliebt, ja, vor allem auch von sich selbst. Und was das einfach auch für eine Kraft in einem entfacht, finde ich ganz spannend. Und weißt du, was ich vorher auch noch gedacht habe, Marc, ich erlebe es ja oft, dass Menschen nicht mit dieser Liebe, Wertschätzung und Bedingungslosigkeit umgehen können. Das ist, weil du hast vorher gesagt, Erwachsene lernen irgendwann oder ein Mensch lernt irgendwann, dass das Form von Liebe, das man bekommen hat als Kind, normal ist. Und viele denken dann, das ist also auch das, was ich verdient habe. Und ihnen ist gar nicht bewusst, dass sie so viel mehr verdient haben an Liebe und Freiheit. Und ich glaube, auch das führt dazu, dass man sich selbst das gar nicht mehr erlaubt oder es vielleicht sogar als unangenehm empfindet, wenn dann jemand plötzlich sehr liebevoll mit einem umgeht oder man plötzlich sehr viel Freiheit und Liebe bekommt, weil das alles so ungewohnt ist.
Absolut. Also deswegen ist es für mich so zentral, über Liebe und Freiheit nachzudenken. Zum einen, weil ich, wie gesagt, glaube, dass unsere Seele im Kern aus drei Eigenschaften besteht. Also die Fähigkeit zur Wahrnehmung, also die reine Fähigkeit zur Wahrnehmung. Und als nächstes eben von Liebe und Freiheit. Ich gehe in meinem Buch im Detail darauf ein, warum ich philosophisch davon überzeugt bin. brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich finde es deshalb so wichtig, weil man jede Erfahrung, die ich im Leben mache, kann ich am Ende auf diese beiden oder drei Dimensionen zurückführen. Mhm. Also jede Form von Beziehung, die ich in meinem Leben führe, ne, und sei es nur kurz im Supermarkt mit der Kassiererin, hat etwas mit meiner persönlichen Vorstellung von Liebe und Fähigkeit, Liebe zu empfangen und zu geben, zu tun. Ja. Ne? Ob ich, wie weit ich mit meinen beruflichen oder wirtschaftlichen oder anderweitigen Ambitionen vorankomme oder wo ich mich da befinde, hat sehr viel mit meiner Vorstellung von Freiheit zu tun. Ne? Habe ich es wirklich verdient, dass man, also ich kenne es zum Beispiel von mir selbst, für mich war es, für mich ist, meine Reise hat sehr viel damit zu tun, darauf zu vertrauen, dass das, was ich zu sagen habe, auch interessant für mein Gegenüber ist. Ne? Dass man mir zuhört. Was daran liegt, dass ich einen Vater habe, der selber das Gefühl, als Kind das Gefühl hatte, dass man ihm nicht zuhört, weswegen er möchte, dass man ihm zuhört, weswegen er wiederum mir nicht zugehört hat, weswegen ich quasi wiederum in dasselbe Muster geraten bin. Ne? Ich möchte, dass man mir zuhört und ich muss mich selber auch oft daran erinnern, hör auch mal anderen zu.
Ne? Das finde ich ganz interessant, weil ich dich als sehr achtsamen Menschen wahrnehme, der sehr gut zuhören kann.
Ja, aber durch diese Erfahrung, ne? Also ich schätze mal, dadurch, dass es mich halt irgendwo verletzt hat, ich liebe meinen Vater, er ist ein großartiger Vater, aber das ist halt sein persönlicher Schatten, ne? Dass er halt gerne nicht wirklich zuhört, sondern nur nach Stichworten sucht, um dann halt zu erzählen, was ihn selber interessiert. Ne? Und aber das hat mich halt gleichzeitig eben, also diese negative Erfahrung hat mich sensibilisiert, dafür anderen Leuten zuzuhören. Zu verstehen, okay, wenn ich nicht endlose Gespräche führen will, wie mit meinem Vater, die nirgendwo hinführen, ne, die niemals zu einem Konsens führen oder zu einem gemeinsamen Gespräch, weil sie immer bei dem enden, was ihm durch den Kopf geht.
Ja, dann kann keine Verbindung auch entstehen, oder?
Da kann keine Verbindung in diesen Diskussionen entstehen. Ne? Und deswegen muss ich lernen, genau zuzuhören, was andere sagen, um sie dort abzuholen, um dort mit ihnen weiterzusprechen.
Und das finde ich auch so wertvoll, wenn wir in Gespräche mit Kindern gehen. Da finde ich das so spannend, weil, wie du sagtest, sie haben ja noch diese Fähigkeit, Dinge anders wahrzunehmen. Mhm. Und ich mache eben die Erfahrung, ich habe jetzt mit so unterschiedlichen Kindern gearbeitet, wie dankbar Kinder sind oder wie sehr sie ihr Herz öffnen, wenn wir sie wirklich ernst nehmen und, wie du schon sagst, nicht nach Stichworten suchen, dass wir selber wieder was erklären oder aufoktroyieren können, sondern einfach dem Kind zuhören und nochmal nachfragen, wie meinst du das denn, und erklär doch mal genauer, okay. Also ich merke das so richtig, wie dann Kinder so wahnsinnig schnell eine Beziehung zu einem aufbauen.
Ja, was sie suchen, ist ja eigentlich Aufmerksamkeit.
Genau, gehört.
Also sie möchten wahrgenommen werden, weil dadurch, wie wir sie wahrnehmen, lernen sie, wie sie sich selbst wahrnehmen können. Deswegen ist es halt so wahnsinnig wichtig für sie.
Mhm. Genau, wir spiegeln ihnen dann eigentlich darüber, dass sie wertvoll sind, dass sie ernst genommen werden, dass sie gehört werden. Und das fand ich gerade so, das hat mich gerade so inspiriert, als du das gesagt hast mit dem nur nach Stichworten suchen. Das ist ja oft in Gesprächen mit Erwachsenen so, dass nicht so richtig eine Verbindung entstehen kann, weil jeder eigentlich so seine Geschichte erzählen will und gehört werden möchte, wahrscheinlich, weil dieses Bedürfnis so unerfüllt ist aus der eigenen Kindheit. Und das ist eine ganz spannende Sichtweise. Das
hat mich, ja, jeder kämpft halt quasi um sein Stück Freiheit. Mhm. Das ist, was mich zum Beispiel auch immer, schon als Kind kam mir das sehr seltsam vor, diese Polit-Sendungen, die meine Eltern so geschaut haben. Ne? Also wenn verschiedene, also sowas wie Hart, aber Fair oder solche Sendungen, ja, wo die Leute kontinuierlich gegeneinander reden. Ne? Also keiner von denen ist ehrlich. Alle reden sie gegeneinander. Jeder versucht, den anderen schlecht dastehen zu lassen.
Ja.
Und das Einzige, was ich daraus mitnehmen kann, ist, wer ist mir am wenigsten unsympathisch?
Genau. Das ist, wer von den allen ist am unfreiesten, am unzufriedensten wahrscheinlich ein Stück weit. Das ist in der Politik
ja, oft der Fall. Ja. Ja, und auch was viele Leute, die sich auf diese Form, also Politiker halt oft, es ist zumindest meine Meinung, was sie halt oft motiviert, ist ihre eigene Erfahrung von Unfreiheit. ihre eigene Erfahrung von Mangel an Liebe und sie wollen dann quasi die Welt ändern, dass sie sich das anschauen quasi, diesen Teil, wo sie selber eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Mhm. Nur dass es halt quasi aus diesem Gefühl von Mangel herkommt. Ja? Während jemand, der ein Gefühl von Fülle besitzt, von Freiheit oder von Liebe, fähig ist, jemand anderem zuzuhören, um einen Konsens zu finden, um gemeinsame Lösungen zu finden, die uns am Ende in aller Regel wesentlich mehr Freiheit und Liebe ermöglichen, als wenn wir gegeneinander arbeiten.
Ja, oh, das ist ja eine ganz wunderbare Sichtweise, weil die Vorstellung, wir gehen jetzt mal davon aus, ein Kind möchte was erzählen. Ja, wir sind im Konflikt mit einem Kind. Mhm. Und in diesem Moment will ich eigentlich nur meinem Kind vermitteln, dass es nicht schlagen darf oder dass es jetzt zuhören muss oder dass es jetzt mitmachen soll. Dann ist ja eigentlich vollkommen klar, dass man selbst wieder aus dem Mangel heraus, aus der Angst heraus, das Kind könnte vielleicht später könnte ein Schläger werden oder drogenabhängig oder warum auch immer. Ja, oft hat ja in der Erziehung gespielt, ist auch Angst ein großer Treiber. Das führt dann dazu, dass eigentlich das Kind sich in keinster Weise frei entfalten kann oder auch dann diese bedingungslose Liebe später auch fühlen kann oder weitergeben kann. Mhm.
Ich habe mir auch gerade noch mal so vorgestellt, wie die Bedürfnisse von einem Kind aussehen. Also wenn ich es auf Freiheit und Liebe mal gehe, und zwar möchte das Kind ja einfach, also wie wir gesagt haben, es sucht Aufmerksamkeit. Ne? Es möchte wahrgenommen werden.
Mhm. Ganz gut, darf ich da einhaken?
Ja, klar.
Und das wird ja oft auch noch negativ bewertet. Ja, das Kind sucht ja nur Aufmerksamkeit. Ja, das will ja nur Aufmerksamkeit. Weil ich immer sage, ja, genau, weil ein Kind ist abhängig von Liebe, Aufmerksamkeit. Das ist das, was ein Kind braucht. Das ist wie die Nahrung für die Seele. Ja? Mhm. Da bin ich immer so traurig, wenn es so negativ abgewertet wird. Ja, und deswegen, wie du sagst, es sucht nach Aufmerksamkeit. Jetzt gebe ich dir den Faden wieder.
Ja, aber das ist ja auch gut, was es quasi mit uns im Laufe unserer Entwicklung macht, dass ein Erwachsener an den Punkt kommt, darüber zu urteilen, zu sagen, okay, Aufmerksamkeit zu wollen, ist etwas Schlechtes.
Genau.
Wer sagt, dass Aufmerksamkeit zu wollen etwas Schlechtes ist?
So ist es, genau. Ich sag zum Beispiel regelmäßig zu meinem Partner, ich brauche ganz viel Aufmerksamkeit, ja, und ich gebe dir auch ganz viel Aufmerksamkeit, nur ich bin ein Mensch, der das braucht. Und ich weiß auch, dass ich es verdient habe. Ja, wir haben jetzt einen Spaß gemacht, weil er meinte, er möchte den Hund. Da habe ich gesagt, ja, aber dann kriegt ja der Hund noch mehr Aufmerksamkeit als ich. Ja, und ich finde, es ist auch so wunderbar, sich so verletzlich zu zeigen und zu sagen, genau, ich bin ein Mensch, der viel Aufmerksamkeit und Liebe braucht und ich gebe es genauso im Gegenzug gerne.
Mhm. Ja, ja, absolut. Ne? Und gleichzeitig wollen Kinder Erfahrungen machen, das heißt, sie wollen Freiheit erfahren, ne? Verschiedenste Erfahrungen machen, ihre Freiheit ausreizen, wie sie können. Mhm. Und da würde ich sagen, da sind wir quasi auf diesem Trip, bis wir Ende 20 sind. Nur halt auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Das heißt, diese zwei Bedürfnisse wollen gedeckt werden. Ne? Und sie wollen auch in jedem von uns gedeckt werden. Nur, dass wir gelernt haben, uns mit etwas zufrieden zu geben, viele gelernt haben, sich mit etwas zufrieden zu geben, was es halt nicht decken kann. Dass sie in ihrer Beziehung nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie wollen, dass sie es auf der Arbeit eventuell nicht bekommen. Und mit dieser Zufriedenheit, die ich in mir trage, die spürt mein Kind ja auch. Das heißt, eine der besten Dinge, die ich für mein Kind tun kann, ist, an mir selber zu arbeiten. Dafür zu schauen, dass ich selbst mehr Liebe und Freiheit empfinden kann. Zum einen, indem ich herausfinde, okay, welche inneren Überzeugungen habe ich denn gewonnen, die mich einschränken, ne, die mir das Gefühl geben, nicht mehr verdient zu haben? Und
man muss sich Liebe verdienen, man muss leisten, um geliebt zu werden. All diese alten Muster, die so aus der Kindheit vielleicht auch einfach über die Generation hinweg weitergegeben wurden, die erstmal zu erkennen und zu überwinden, das ist ein erster Punkt wahrscheinlich.
Ja, absolut. Mhm. Die Schwierigkeit ist halt, dass wir es wird uns mit der Zeit auch von außen gespiegelt. Ne? Also ich bin durchaus der Überzeugung, was ich in mir trage, wird sich im Außen auch spiegeln. Ne? Allerdings werde ich halt akzeptieren müssen, dass es nicht jeder spiegelt. Ne? Und es wird mir, ganz egal, wie weit ich mich entwickle, auch immer wieder gezeigt, dass ein Großteil der Welt eventuell noch nicht so tickt. Und das ist, ich muss es als Chance verstehen, mein persönliches, meine Kapazität von Liebe eben zu erweitern, indem ich unangenehme Realitäten in der Welt akzeptiere. Das ist quasi der Prüfstein, an dem ich kontinuierlich wachsen kann. Mhm. Ne, weil der Witz ist am Ende der, dass umso mehr ich selber lieben kann, mich selbst und gleichzeitig auch die Welt, umso mehr werde ich auch Liebe im Außen an mich ziehen. Mhm. Ne, und was wichtig ist zu verstehen, ist, dass mein Bild von der Welt und mein Bild von mir selbst sind sehr eng beieinander. Ne? Ich kann quasi meine Überzeugung, wie sehr ich mich selbst liebe, daran sehr schnell daran erkennen, welches Urteil ich über andere oder über die Welt fälle. Mhm. Ne, also meine Vorstellung von der Welt prägt ja irgendwo auch meine Vorstellung davon, was Menschen sind. Ne? Und ich bin ein Mensch.
Genau, das heißt, wenn ich selber sehr viel verurteile, wenn ich selber sehr schlecht über andere rede, heißt das eigentlich nichts anderes, als dass ich selbst sehr schlecht von mir denke, dass ich selbst mir selbst gegenüber wenig Liebe empfinde.
Absolut, ja. Auch wenn ich vielleicht nicht die Verbindung im ersten Moment sehen kann. Mhm. Aber es ist definitiv so, jedes Mal.
Ja. Genau, und das finde ich so spannend, weil es ist uns ja nicht zu jedem Zeitpunkt, auch je nachdem, wie wir draußen sind, möglich, immer in diese liebevolle Haltung zu kommen, raus aus der Verurteilung, sondern ich finde, es ist auch in Ordnung, manchmal in diesem Zustand zu sein. Ich finde nur, was wirklich gut erlernt werden kann, ist zu erkennen, ich bin gerade in dem Zustand, dass ich vielleicht hier die Mutter da drüben, die gerade ihr Kind anschreit, verurteile. Und dann im nächsten Schritt zu denken, oje, was hat die Mutter wohl die heute Nacht schon erlebt oder was hat die wohl in ihrer Kindheit erlebt, dass sie jetzt so mit ihrem Kind umgeht. Also das ist so was, dass ich auch Eltern immer versuche beizubringen. Es ist in Ordnung, auch manchmal in diese Haltung zu rutschen, weil wir einfach alle diese Erfahrungen mitbringen. Und dann das Wundervolle ist zu erkennen, okay, ich kann es allerdings steuern, um wieder zurück in die Liebe zu gehen, um wieder das Herz zu öffnen im nächsten Moment und bereit für Empathie zu sein. Nur das kann ich eben nur dann, wenn ich davor meinem inneren Kind Einfühlung geschenkt habe. Also gesetzt im Fall, das Beispiel mit der Mutter, ich habe das jetzt erst wieder auf der Straße, dann merke ich genau, wie ich total erschrocken bin, totale Sorge um das Kind habe und auch ein bisschen Angst bei mir hochkommt. Und dann ist mein erster Schritt zu sagen, Martina, du machst dir gerade totale Sorgen um das Kind und du wünschst dir so sehr, dass es diesem Kind bei dieser Mama gut geht und deswegen hast du dich erschrocken und das ist dann meine Reaktion darauf, warum ich die Mutter verurteile. Und im zweiten Schritt erst bin ich dann in der Lage, nachdem ich mir selbst Einfühlung gegeben habe, auch der Mutter auf der Straße wieder mit Liebe zu begegnen, also innerlich. Mhm. Und das finde ich ist so der Weg, dass also das, was ich ja auch immer mit den Eltern auf der Bindungsinsel übe, immer wieder neu das Herz zu öffnen, jeden Tag wieder neu, auch für die Kinder, auch wenn man Fehler gemacht hat, das gehört ja auch irgendwo dazu im Leben.
Es macht ja die Bedingungslosigkeit aus, dass ich auch mich selbst liebe, obwohl ich nicht perfekt bin. Mhm. Ne, obwohl ich wütend werden kann oder vielleicht sogar hassen kann. Dass ich mich selber lerne, trotzdem zu lieben in diesem Zustand. Das ist das Einzige, was diesen Zustand verbessern kann auf Dauer. Ne, wenn ich von mir verdränge, dass ich diesen Schatten habe. Ich glaube, Carl Gustav Jung hat es, glaube ich, mal auch in irgendeinem Zitat zusammengefasst, dass es darum geht, diesen Schatten nicht quasi zu beseitigen, sondern ihn ins Licht zu bringen.
Ja, da ist er. Was für ein schönes Bild, ja.
Ihn quasi, ihm die Präsenz zu erlauben, die es benötigt, damit es leben darf. Ne?
Das Annehmen der Gefühle der eigenen Geschichte. Ich war so ein anderes Beispiel jetzt und so aus meinem Leben. Ich bin auch ein Mensch, der zum Beispiel wenig Zuwendung oder wirklich bedingungslose Liebe vom Papa bekommen hat. Und darum habe ich das in Beziehungen, dass ich da ganz viel Aufmerksamkeit von meinem Partner brauche. Ja, und immer ganz viel Liebe, am liebsten die ganze Zeit kuscheln, weil natürlich das innere Kind immer danach schreit. Und bei mir ist deswegen, und trotzdem ist es mir ja so wichtig, weil mein Erwachsener, ich weiß, Freiheit ist wichtig, Liebe ist wichtig. Ich möchte, dass auch in meiner Beziehung viel Freiheit ist und ich auf gar keinen Fall ihm irgendwas verbieten will und er einfach auch frei sein darf. Ich ihm auch ganz viel Freiwilligkeit in allen Bereichen gebe. Das ist auch so diese Erwachsenenebene, die ich erreicht habe. Und doch ändert es nichts dran, dass immer wieder der Schatten kommt und sagt, der kümmert sich zu wenig um mich, obwohl es objektiv überhaupt nicht so ist, ja. Und dann aber zu erkennen, wie du mit deinem schönen Bild, es ist mein Schatten, der mich begleitet und immer wieder darf ich ihn ins Licht holen, mich immer wieder durch innere Kindarbeit beruhigen und sagen, ja, genau so ist es und ich nehme mich da so an, wie ich bin. Und dann vielleicht auch einfach mal zu sagen, und genau, ich bin eine Frau, die einfach viel, viel Kuscheln und Nähe braucht. Das ist ein schöner Schritt für mich gewesen, in die Freiheit tatsächlich.
Es ist ja eigentlich auch so, dass dieser Schatten ist ein Gewinn für eine Menge Menschen. Weil er bringt dir die Kraft und die Ausdauer, zum Beispiel diesen Podcast zu machen, deine Bücher, deine Kurse. Wenn du nicht dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hättest, dann würde der Welt viel verloren gehen.
Das ist, stimmt, so habe ich es jetzt noch gar nie gesehen, ja, dass ich diese Sachen so in die Welt tragen will.
Ja, also in unserem Schatten ist auch eine Motivation. Und diese Motivation kann etwas Positives sein. Mhm. Aber sie kann, wenn du jetzt beispielsweise dich dafür schämen würdest, Aufmerksamkeit haben zu wollen, dann wärst du jetzt beruflich nicht dort, wo du bist.
Das stimmt, ja. Das ist ein ganz schöner Gedankenswitz.
Ne, und so gehört quasi diese Liebe zu dir selbst. Und da sieht man auch quasi, wie Freiheit und Liebe hier zusammengehören, wie sie eigentlich deckungsgleich sind.
Ja.
Ne, weil du diese Freiheit für dich und für andere nie erarbeitet hättest, ohne diese Selbstliebe, die du ja ebenfalls erarbeiten musstest, um dir diese Suche nach Aufmerksamkeit zu gönnen.
Ja, das Spannende ist, ich bin ja der Überzeugung, deswegen glaube ich, lohnt sich diese Arbeit auch so, schon sich früh mit dieser bedingungslosen Liebe auch in der Erziehung zu beschäftigen, da ich meine Mutter hatte, die mir gezeigt hat, was bedingungslose Liebe ist. Glaube ich, fällt es mir also an vielen Punkten leichter, das umzusetzen. Weil ich weiß, viele denken jetzt, wow, Martina, wieso kann die das jetzt umsetzen? Und ich sage immer, sie hat mir einfach diesen Motor gegeben durch diese wahnsinnige Bedingungslosigkeit. Mhm. Ja, und auch, natürlich hat mein Papa mir auch viel Wunderbares mitgegeben. Das will ich gar nicht nur schlecht machen. Es geht nur so darum, dass dieses Urvertrauen, wenn das beim Kind von Anfang an da ist, was das eben auch bewirken kann und dass man dann auch so resilient ist und auch gewisse Muster überwinden kann. Da kommt der Motor auf jeden Fall auch her.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch von meinen Eltern sehr viel bedingungslose Liebe bekommen. Mhm. Das auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und aber wie es halt bei allen Eltern ist, jeder hat seinen Schatten. Und der Schatten wird halt zum Schatten des Kindes. Das ist quasi wie, man kann es Karma nennen, man kann es auch übergenerationales Trauma nennen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Generation unserer Eltern sind die Kinder von Kriegsteilnehmern.
Ja, das stimmt.
Und das ist etwas, was ich auch bei mir oder bei anderen immer wieder sehe, wie sehr dieser Krieg eigentlich immer noch in unseren Knochen steckt, auch wenn wir das im Alltag gar nicht sehen.
Die Angst, oder? Die Angst, die Todesangst, die Bedrohung.
Genau, und vor allen Dingen die emotionale Reaktion, die daraus entsteht. Ich habe mal vor einiger Zeit ein Familienalbum in der Hand gehabt und da war, ich glaube, es war Weihnachten irgendwann 2002 oder sowas. Und da war mein Großvater, also meine Großmutter war schon gestorben und der Vater meiner Mutter war schon bei meinen Eltern eingezogen. Ich war schon im Studium. Und ich habe auf diesen Bildern mich gesehen, meinen Bruder, meine Eltern, mein Großvater und die Hunde. Ja, meine Eltern hatten einen Hund und mein Großvater hat einen Hund. Und ich habe dann zuerst mein Bild gesehen beziehungsweise niemand auf diesen Bildern sah irgendwie glücklich aus, wo ich mich nicht daran erinnern kann, dass es ein depressives Weihnachten gab jemals. Aber jeder auf diesen Bildern wurde fotografiert, als er sich unbeobachtet gefühlt hat. Mhm. Ja, und ich habe meinen Gesichtsausdruck gesehen und dachte mir so, ja, als junger Mensch war ich jetzt meistens nicht so gut drauf. Dann habe ich das nächste Bild gesehen, da war meine Mutter und ich habe ihre Körperhaltung gesehen und den Ausdruck in ihren Augen, während sie sich unbeobachtet fühlt, dann dachte ich mir, ja, diesen Ausdruck kenne ich, den hat sie oft, wenn sie sich unbeobachtet fühlt. Mhm. Und dann habe ich das Bild von meinem Opa und meinem Hund gesehen und selbst der Hund hatte diesen Gesichtsausdruck.
Das heißt, sogar der Hund hat es mitbekommen.
Genau, also ich musste lachen auf der Stelle, weil ich halt gesehen habe, also sogar der Hund hat diesen Ausdruck. Ne?
Ja, ja.
Und mein Opa war eigentlich ein sehr liebevoller Mensch mit wahnsinnig warmen Augen und einem großartigen Humor, hat Loriot geliebt. Ja. Aber tief in ihm war halt einfach, also versteckt auch vor seinen eigenen Kindern, war halt so eine Dunkelheit aufgrund seiner Erfahrungen, die er als Kriegsgefangener in Russland gemacht hat oder während den Kämpfen dort. Und das ist etwas, was sich auf meine Mutter übertragen hat und was auch in mir drin ist. Ne?
Und das ist, glaube ich, so dieses Geschenk, das wir bekommen haben in unserer Wohlstandsgesellschaft, in der wir keinen Hunger leiden, in der wir nicht im Krieg leben, dass wir jetzt die Chance haben, auch gewisse alte Muster zu überwinden und diese Bedingungslosigkeit zu leben. Das hätten ja unsere Großeltern gar nicht machen können, weil sie nur damit beschäftigt waren, ums Überleben zu kämpfen und existenzielle Bedürfnisse erstmal erfüllen mussten. Gell?
Absolut,
das war ein Geschenk. Und ich erlebe das auch, wie bereit so viele Menschen sind. Also es sind ja so viele Menschen auch bei mir auf der Bindungsinsel, wo ich mir denke, das ist ja jetzt nicht, also wie soll ich das sagen, jetzt auch kein Spaziergang. Ja, es macht zwar vielen Eltern Spaß, ja, auch das mit sich zu arbeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Die freuen sich auch jeden Freitag auf ihr Training, weil die Sachen schon auch natürlich das Bedürfnis nach Wissen und Verstehen erweitern. Nur es ist ja doch eigentlich eine Ansage zu sagen, so, ich beschäftige mich mit mir, meinen Gefühlen, meinen Ängsten, dem, was mich beschäftigt, und um das nicht auf mein Kind zu übertragen. Das ist, immer wieder bin ich wahnsinnig beeindruckt von der Elternschaft, die ich so begleite, weil es ist schon eine Ansage.
Das ist auf jeden Fall.
Eine Aufgabe. Ich habe noch eine letzte Frage.
Ja, klar.
Und zwar, ich stelle sie dir jetzt, dann hole ich mein Ladekabel, weil ich Schüssel habe natürlich geschafft, den Computer vorher nicht voll zu haben. Und zwar die Frage, wie verändert denn diese Freiheit und Liebe? Also gesetzt im Fall, überall wäre Freiheit und Liebe in Menschen, die Beziehungen zu großen und auch Menschen und auch zu kleinen Menschen. Was wäre deine Antwort darauf? Ich bin sofort wieder da.
Mhm. Soll ich kurz warten?
Du darfst gerne starten, ich höre dich.
Alles klar. ich glaube, dass wir eigentlich als Kultur, Menschheit, wir machen ständig diese Entwicklung durch zu mehr Liebe und mehr Freiheit. Also wo wir es von der Generation unserer Eltern hatten, also die Love Generation, die versucht hat, sich von der Starre, also von der Unfreiheit der Kultur und der Generation davor zu lösen und gleichzeitig zu begreifen, was Liebe bedeutet. Natürlich haben sie es nicht geschafft, ne? Aber sie haben also quasi die Welt komplett zu verändern. Aber sie haben viel geschafft, sie haben viel verändert. Ne? Wir haben heute mehr Freiheit für Frauen, für Kinder. Wir haben heute wir führen bessere Beziehungen. Es ist halt eine Evolution. Ne? Wird auch wahrscheinlich noch viele Jahrhunderte gehen, bis wir wirklich unser Potenzial als Menschheit leben können. Ne? Aber einzelne Menschen können auch jetzt schon daran arbeiten und für sich ein Umfeld schaffen, in dem mehr davon zu sehen ist. Und das beeinflusst ja quasi das Feld und die Menschheit als Ganzes. Und ich glaube nicht, dass wir uns vorstellen können, wie die Welt aussieht, wenn wir unser Potenzial wirklich erfüllen und begreifen als Menschheit. Das übersteigt jedes Vorstellungsvermögen.
Ja. Das wäre unvorstellbar, wenn alle Menschen diesen Kern leben würden, oder?
Absolut, ja, weil ich glaube auch, dass sowohl in unserem eigenen Leben als auch quasi in der Gesellschaft sich Möglichkeiten erst dann zeigen, wenn wir eine gewisse innere Position eingenommen haben. Mhm. Die meisten Leute kennen ja heutzutage das Gesetz der Anziehung, dieses spirituelle Gesetz. Ich kann es auch rein rational betrachten, dass ich sage, okay, meine innere Haltung, wie ich auf die Welt zugehe, macht einen Unterschied. Ne? Und als spiritueller Mensch bin ich der Überzeugung, dass das Universum mit mir spricht, indem es mir Herausforderungen, aber eben auch Belohnungen dort zukommen lässt, wo ich mich entwickle. Also es ist meine eigene Definition, was hier Belohnung oder Herausforderung ist. Das ist meine Perspektive, aber dass es mich ein Stück weit spiegelt. Ne? Ein Stück weit mir entgegenkommt, wenn ich ihm entgegenkomme. Und ich denke, dass die Sachen, die uns das Universum präsentieren wird, wenn wir als Menschheit da angekommen sind, die können wir uns nicht vorstellen. Mhm. Genauso wenig, wie ich es mir als Individuum vorstellen kann, welche Überraschungen das Leben noch für mich bereithält, wenn ich mich entwickle oder wenn ich mich nicht entwickle, je nachdem.
Und wenn ich mir selbst erlaube, frei zu sein, und eben auch bedingungslos zu lieben und diese bedingungslose Liebe von anderen Menschen auch anzunehmen, Das ist, glaube ich, auch etwas, was so wichtig ist.
Ich kann es ja nicht annehmen. Wenn ich mich selber nicht liebe, dann kann ich auch die Liebe von anderen nicht annehmen.
Ja, da bin ich nicht offen dafür. Für das konkrete Familienleben, Marc, würde das ja eigentlich bedeuten, dass wir anfangen dürfen, im Umgang mit Kindern erstmal uns selbst zu lieben, ja, und da ganz viel hinzuschauen, Ängste loszulassen, auch die ganzen Traumata, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden, aufzuarbeiten und Kindern dann Stück für Stück das eben zu schenken und mitzugeben, oder?
Auf jeden Fall. Also zum einen habe ich, wenn ich an das Übergenerationale denke, dann kann ich mir auch sagen, okay, ich trage hier nicht nur quasi meinen Karma, sondern auch das von vielen Generationen vor mir. Ja. Ich brauche mich nicht selbst verurteilen dafür, dass ich da stehe, wo ich heute stehe. Mhm. Wichtig ist, dass ich versuche, mich selber zu erkennen und diese Muster zu sehen, die mich daran hindern, einfach, es ist eigentlich was Egoistisches. Eigentlich kann ich hier sehr egoistisch sein, indem ich sage, ich möchte mehr Liebe und mehr Freiheit in meinem Leben und deswegen arbeite ich an mir.
Genau, und was kann ich konkret dafür tun? Und da geht es ja schon los, wie gestalte ich meinen Alltag? Wie viel mute ich mir zu? Wo setze ich meine Grenzen? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Von welchen Menschen distanziere ich mich? Ich glaube, das sind so ganz einfache alltägliche Entscheidungen, wo ich mir selbst mehr Liebe und Freiheit geben kann und darüber auch meinem Kind.
Absolut, ja. Und ich muss mir auch bewusst machen, dass ich kann nicht verhindern, dass mein Kind schlechte Erfahrungen macht. Ich kann nicht verhindern, dass es die Dunkelheit in mir wahrnimmt, die da ist. Es wird es wahrnehmen, früher oder später. Ja. Aber ich kann meinem Kind zeigen, was es bedeutet, an mir zu arbeiten und Stück für Stück ein glücklicherer Mensch zu werden. Ja. Oder ehrlich mit mir zu sein und dadurch quasi auch einen Respekt vor mir zu entwickeln, sodass das Kind lernt, einen Respekt vor sich selbst zu entwickeln.
Oh, das ist wunderbar, weil ich glaube auch diese Verletzlichkeit, das hatte ich erst gestern im Live-Verbindungsinsel, dass ich darüber gesprochen habe, wie das mit dem Grenzen zeigen ist, dass ein Kind auch die ganz individuellen Grenzen von mir kennen darf. Also wenn ich zum Beispiel als Mutter, wir hatten das Beispiel, ein Problem damit habe, dass das Kind die ganze Küche mit Eigelb und Mehl voll macht, ja, und da einfach unentspannt bin, weil ich als Kind einfach immer bei meiner Mutter gesehen habe, es muss alles blitzen und blitzeblank sein, dann darf ich mich vielleicht an der einen Stelle mal challengen und mal Plätzchen backen, nur ich muss mir das nicht jeden Tag antun und darf meinem Kind sagen, weißt du was, ich bin da einfach unentspannt, ja, und ich möchte einfach, dass da eine Grenze ist. Und das ist auch total okay, sich dann dem Kind mit der eigenen Verletzlichkeit und den eigenen Grenzen zu zeigen.
Ich würde sogar sagen, es ist wichtig, weil nur so versteht das Kind die Entscheidungen, die ich treffe.
Ja.
Nur so kann es auch seinen unbewussten Respekt vor mir quasi aufrechterhalten, indem ich mich da verletzlich zeige. Mhm. Indem ich nicht unbewusst handle, sondern das führt uns zurück zum Anfang unseres Gesprächs, als du mich gefragt hast, was Erwachsene eben so ausmacht, ne? Wie ich das als Kind beobachtet habe. Dass sie eben nicht ehrlich sind, nicht zu sich selbst und nicht zu anderen, dass sie sich nicht verletzlich zeigen, dass sie nicht konsequent sind. Mhm. Und all das nimmt ein Kind durchaus unbewusst wahr. Und wenn ich da offener sein kann, werde es mit Sicherheit auch leichter mit meinem Kind haben.
Mhm. Dieses Integer-Sein, das auch zu leben, was ich innerlich spüre oder auch bin, ja, wie ich auch habe, ja. Marc, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich glaube, wir haben so viel Mehrwert geliefert. Ich würde so gerne am Schluss noch, dass du dein Buch einmal vorstellen kannst, weil ich glaube, viele sind jetzt ganz, ganz gespannt darauf, was im Buch denn alles zu erwarten ist oder in den beiden Büchern, die du geschrieben hast.
Ach so, ja, gerne. Das erste Buch hatte ich, das ist schon länger her, 2012 geschrieben. Ich habe das Madagaskar genannt, weil es ging um eine Reise nach Madagaskar. Mhm. Und das ist so ein Teil eben die Anekdoten aus dieser Reise und ein anderer Teil ist es ein Sammelsurium an Gedanken, die ich mir zu dem Zeitpunkt damals eben gemacht habe. Mhm. Und das neueste Buch ist der erste Schritt. Ne, der erste Schritt zur Selbsterkenntnis, also der erste Schritt zur Besserung ist der Weg zur Selbsterkenntnis. Ich habe hier vorne, das Motiv ist eine neue Version, also eine Variante der ersten Tarotkarte, also der Narr. Mhm. Und da ist normalerweise, also wie auch hier, so ein Junge mit einem Hund, der an der Klippe steht und über diese Klippe läuft. Mhm. Also für jemand, der sich mit dem Tarot nicht auskennt, also die eine Reihe der Karten, die großen Arkana, stehen für die Persönlichkeitsentwicklung, also für die heroische Reise, die der Mensch macht. Und die erste Karte steht für das innere Kind und diesen Mut und diese nicht bewusste, aber unbewusste Demut, die es hat, indem es sich einfach in die Welt fallen lässt, ohne zu urteilen. Ne? Und indem es keinerlei Angst hat, sich in die Welt zu bewegen und diese Reise zu beginnen. Und gleichzeitig sehe ich diese Karte auch als den Endpunkt an. Das ist quasi der Ort, an den wir wieder zurückfinden müssen. Mhm. An diese Demut nicht zu urteilen und diesen Mut, uns in die Welt zu begeben und einfach zu handeln, mhm. Ohne uns einzuschränken. Mhm. Und ich spreche in dem Buch sehr viel, also zunächst, also die erste Hälfte ist so quasi, wie ich auf diese Gedanken gekommen bin. Und wie ich das mit spirituellen Ideen verknüpfe. Mir ging es auch sehr viel darum, aus all diesen modernen spirituellen Ideen mal ein Konzept zu machen von unserer Welt und von uns selbst, was kongruent ist, was einfach Sinn macht.
Ja, da kommt die Logik ist darin sehr erkenntlich, oder? Ich finde es auch so schön, aus was Komplexem dann was Einfaches wieder zu machen. Also du bist ja auch ein sehr strukturierter Mensch, das heißt, du hast den Ganzen eine Struktur gegeben.
Genau, ich habe den Ganzen quasi, ich nenne es eine Landkarte der Seele gemacht.
Oh, das ist ja schön.
Und in der zweiten Hälfte geht es sehr viel darum, welche Werte und Tugenden uns helfen, quasi in diese Liebe und in diese Freiheit zu kommen.
Das heißt konkrete Handlungsstrategien.
Konkrete Handlungsstrategien auf jeden Fall. Also ich habe jetzt keine langen Anleitungen da drin. Es geht mehr darum, dass ich quasi die Idee dazu bringe, was man tun könnte. Ne? Und was in welcher Situation Sinn macht oder vor allen Dingen auch, wie wir in den verschiedenen Situationen Liebe und Freiheit verlieren. Ne? Die Muster, unter die wir fallen, die dazu führen, dass wir verschiedene Qualitäten, die Liebe und Freiheit hervorbringen, Leichtigkeit, Spontanität, Mitgefühl, Glaube und Unabhängigkeit, ne, Verantwortungsgefühl, all diese Tugenden, wie die aus quasi unserem inneren Bewusstsein für Liebe und Freiheit entstehen und wie sie uns, wenn wir uns an ihnen orientieren, helfen können, eben auch mehr in Liebe und Freiheit zu kommen.
Oh, ich habe das Buch bei Amazon jetzt bestellt, weil ich schon die ganze Zeit sage, ich möchte das Buch lesen. Ich habe es ja nicht geschafft und ich kann es kaum erwarten, weil ich glaube, es wird mir auch mal so helfen, gerade die Verbindung deiner Arbeit und meiner jetzt auch auf der Bindungsinsel, wo ich ja so viel innere Kindarbeit mache, so wertvoll ist. Ich danke dir so sehr, Marc, für den inspirierenden Austausch. Ihr findet natürlich den Link zum Buch in den Shownotes. Und Marc, wenn man dich sonst finden möchte für Austausch über dieses wichtige Thema, weil du bist ja auch gerade auf dem Weg, einen Podcast, glaube ich, ins Leben zu rufen. Mhm.
Also ich habe schon einen YouTube-Kanal. Da habe ich dir den Link auch dazu gegeben, den kannst du auch gerne verlinken. Da sind schon 3 Videos drauf, aber der eigentliche Podcast, der kommt erst noch. Also ich bin dabei, mehrere Folgen zu drehen und es wird sehr viel eben um Liebe und Freiheit und die Inhalte meines Buches gehen, aber ich möchte mich auch in Zukunft eben mit Leuten darüber unterhalten, was ihre persönliche Definition oder Vorstellung von Liebe und Freiheit ist.
Oh, wie spannend. Ein wunderbares Thema. Der Podcast heißt auch Liebe und Freiheit.
Der heißt Freiheit und Liebe oder Liebe und Freiheit. Ich bin mir noch nicht sicher, aber auf YouTube, sobald ich es veröffentlicht habe, sieht man es dann dort.
Das heißt, Marks YouTube-Kanal abonnieren, Marks Buch kaufen, wenn ihr dann möchtet und auch so inspiriert seid wie ich. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bestimmt in irgendeiner weiteren Podcast-Folge mal wieder hören. Vielleicht schon in deinem Podcast.
Das wäre natürlich schön, auf jeden Fall. Ich würde dich gerne auch mal ausquetschen in deinen Köpfchen.
Danke, Marc, für diese vielen wundervollen Antworten. Und ja, wir widmen uns dann vielleicht nachher wieder unseren anderen Themen. Das war auf jeden Fall sehr spannend mit dir. Danke, dass du da warst, Marc.
Danke für deine Gelegenheit.
Tschüss.
Ciao.
Es gibt große Neuigkeiten. Die Bindungsakademie, mein Institut für bedingungslos geliebte Kinder und innere Kinder ist da. Und du kannst bei mir auf der Bindungsakademie eine Ausbildung machen zum zertifizierten, bindungsorientierten Elternberater oder Elternberaterin. Ich kann es kaum erwarten, dich zu begleiten. ich möchte so gerne deine Dozentin sein und möchte so, so gerne meine Vision, Kindern bedingungslose Liebe schenken zu können und Eltern zu stärken, mit dir gemeinsam in die Welt tragen. Du findest den Link zur Anmeldung für die Warteliste in den Shownotes. Ganz wichtig, die Plätze für die Ausbildung sind begrenzt. Ich werde dich nämlich ganz eng begleiten in dieser Ausbildung. Die Ausbildung kannst du innerhalb eines Jahres abschließen oder dir insgesamt 3 Jahre Zeit lassen, damit du ganz in deinem Tempo vorangehen kannst. Ich freue mich riesig auf dich. Jetzt einen Platz sichern und rechtzeitig mit dabei sein.